News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
Zu Gast habe ich heute die DLRG aus Porta Westfalica und begrüße heute Nadine, Tommy und Flo und freue mich, dass ihr drei heute bei mir im News-Podcast seid. Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass wir hier sein können.
Hallo.
Ja, wir lernen euch und eure tolle Arbeit heute ein bisschen näher kennen. Und ich denke, vielleicht ist es ganz schön, wenn ich euch mal so ein bisschen Raum für eure Stimme gebe und ihr euch mal ein bisschen vorstellt. Wer möchte anfangen?
Ja, ich fange dann gleich mal an. Ich bin Tommy Beutler, 32 Jahre, bin verheiratet. Meine Frau ist auch aktiv in der DLRG. Das erste Kind wird im Mai erwartet. Beruflich bin ich Notfallsanitäter und seit 12 Jahren im Rettungsdienst in Porta.
Ja, mein Name ist Florian Backhaus. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Porta Westfalica, arbeite als Notfallsanitäter bzw. Brandmeisteranwärter bei der Berufsfeuerwehr in Bielefeld. Mache das Ganze jetzt auch schon seit 2015 und ja, freue mich auch hier zu sein.
Hi, ich bin Nadine Lohse, ich bin 26 Jahre alt und jetzt wieder seit 7 Jahren aktiv in der DLRG. Ich bin beruflich im Marketing angestellt, studiere nebenbei noch Personalmanagement. Somit geht die Freizeit für DLRG-Studium und die Freunde drauf.
Ja, wollte ich gerade sagen, da ist ja nicht viel Luft und Spielraum noch irgendwie, ne, für viele Freizeitaktivitäten. Obwohl ich glaube, das ist schon mehr Freizeit auch. Ne? Also es ist schon klar, ihr habt Aufgabenbereiche bei der DLRG, aber ich denke mal, das ist schon so ein schönes und lockeres Miteinander. Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, also gerade in meinem Bereich kann ich halt viel selbstständig machen. Ich bin auf mich gestellt, habe nicht so viele Vorgaben und kann da meinem Kopf und meiner Kreativität quasi freien Lauf lassen.
Ja, geh doch direkt mal auf dein Aufgabengebiet näher ein.
Ja, also ich kümmere mich quasi um die Verbandskommunikation. Das ist die Kommunikation nach außen, also Social Media Posts bei Instagram und Facebook, Veröffentlichungen auf der Homepage, Pressearbeit und auch Erstellung von Flyern und Poster.
Tommy, erzähl mal ein bisschen von dir. Was ist so dein Aufgabenbereich genauer?
Ja, das ist alles so ein bisschen gewachsen. Also ich bin Vorsitzender. Das ist ja vereinsrechtlich auch immer so ein bisschen, also Vorsitzender. Ich organisiere dann die Vorstandssitzung, kümmere mich darum, dass die Fachbereiche, so Erste Hilfe, Wasserrettungsdienst, Verbandskommunikation, dass die zusammenarbeiten können, und bin dann in den Gremien auf höheren irgendwie Bezirksebene oder Landesverbandsebene bin ich dann Vertreter. Ja. Außerdem kümmere ich mich bei uns um den Katastrophenschutzbereich, da denn um die Zusammensetzung oder die Verwaltungsaufgaben, die damit zuteil werden. Und ja, weiterhin macht man in so einem Verein immer denn ganz viel und immer mehr. Ich bin auch noch Ausbilder, Prüfer für Schwimmen und Rettungsschwimmen, bin also auch im Schwimmbad dann tätig oder bin natürlich auch selber im Wasserrettungsdienst und im Katastrophenschutz auch tätig. Das sammelt sich dann irgendwie so an.
Ja, ja, ich kümmere mich von Amtsbezeichnung um den Wasserrettungsdienst bei uns in der DLRG im Bereich Porta Westfalica, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus in Zusammenarbeit mit anderen Ortsgliederungen. Ja, kümmere mich um die Fahrzeuge mit noch einem Kollegen zusammen und irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles, wo irgendwie was anfällt. Da ist meist irgendwie so die Hand zur Stelle. Und ja, im Großen und Ganzen ist mein Hauptthemenbereich aber den Wasserrettungsdienst zu organisieren. Zum Beispiel Großveranstaltungen oder dass zum Beispiel im Porterbad der Wasserrettungsdienst oder Wachdienst ergänzend zum Badpersonal quasi aufgestockt wird durch uns. Und natürlich Ausbildung, Weiterbildung etc. pp. Das ist ein recht großes Feld, gerade in der DLRG.
Ja, ist breit gefächert. Jetzt, wo sieht man euch, wenn man sagt, okay, das sind jetzt unsere Aufgabengebiete, darum kümmert sich die DLRG? Ist ja nicht nur, dass ihr wirklich dann an der Weser steht und Drachenbootrennen unterstützt und begleitet. Ihr habt ja noch weitere Aufgabenfelder.
Ja, also unsere Aufgabenbereiche sind, glaube ich, weit gefächert und alles steht unter der Überschrift, die vordringliche Aufgabe ist, den Ertrinkungstod zu verhindern. Das ist auch in der Satzung, das ist die oberste Aufgabe aller DLRG-Gliederung. Und es gibt ja verschiedene Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und dann gibt es auch so Mottos in der DLRG und wir wollen erstmal dafür sorgen, dass jedes Kind schwimmen kann. Da fängt alles mit an. Das heißt, wir sind natürlich im Anfängerschwimmen tätig, machen Anfängerschwimmkurse, die machen ihre Seepferdchen, Abzeichen Und das geht dann so weiter bis zum Rettungsschwimmbereich. Also auch wirklich die ehemals die kleinen Kinder, die bei uns schwimmen gelernt haben, dazu auszubilden und zu trainieren, andere Menschen retten zu können in Notsituationen. Dazu gehört natürlich Erste Hilfe, Sanitätswesen im Allgemeinen und ein großer Bereich ist die Jugendarbeit. Bei uns im Verein, wir haben so circa 400 Mitglieder, über der Hälfte der Mitglieder sind minderjährig. Das ist ein ganz großer Bereich und deswegen wird da eigentlich auch viel Zeit investiert in die Jugendarbeit. Der andere große Bereich, um den Ertrinkungstod zu verhindern, ist denn aktiv der Bereich Einsatz. Da kann Florian, glaube ich, noch ein paar Sachen zu sagen.
Genau, also der Bereich Einsatz, der gliedert sich bei uns so ein bisschen in Großveranstaltungsabsicherung oder Veranstaltungsabsicherung allgemein. Wir kennen die großen Veranstaltungen im Kreis Minden-Lübbecke, wie zum Beispiel Blaues Band der Weser, wie zum Beispiel den Mindener Weserdrachencup, Ruder-Bundesliga, aber auch so Geschichten wie zum Beispiel die Ärzte oder allgemein Großkonzerte auf Kanzlersweide, welches dann ja durch die Topografie im Grunde bedingt ist, dass wir damit aufpassen müssen. Ist zwar primär nicht so viel los für den Wasserrettungsdienst im primären Sinne, allerdings findet man dann doch immer wieder bei den Konzerten Personen nah an oder sogar in der Weser. Ansonsten bei uns direkt im Porta Westfalica haben wir natürlich Festivalkult umsonst und draußen, was für uns eigentlich jedes Jahr so die Großveranstaltung ist, wo wir natürlich auch tüchtig was zu tun haben. Ansonsten sind wir momentan dabei, eine Gruppe für die örtliche Gefahrenabwehr aufzubauen bzw. Vorbereitungen dafür zu treffen, um dort die Feuerwehr eventuell zu unterstützen. Wie gesagt, das ist momentan im Aufbau und ansonsten ist ein sehr großer Bereich, wo wir in Porto auch recht aktiv sind, der Katastrophenschutz. Guckt man mal ins letzte Jahr, da waren wir auch im Einsatz und aktiv oder 2013 zum Beispiel waren wir in Schönebeck. Das sind natürlich immer Dinge, wo wir uns viele Jahre darauf vorbereiten, viel für trainieren, viel für üben und da geht halt auch sehr viel Zeit für drauf, für die ganze Ausbildung und Übungen und Trainings, um das Material gut zu beherrschen. Beziehungsweise das Material zu nutzen, was man zur Verfügung gestellt bekommt.
Ich denke, du gehst da auf Hochwasser- und Flutkatastrophen gerade ein, genau, ne, für die ihr dann auch trainiert und ausgebildet seid. Ja, genau, naja, das denke ich, ist, hat ja auch die letzte Zeit gezeigt, wie wichtig sowas ist, ne, dass da Leute vom Fach dann dabei sind. Ja, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Porta. Ich habe es jetzt endlich richtig ausgesprochen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kamt ihr jetzt dahin? Jeder hat wahrscheinlich von euch seine eigene Geschichte. Nadine, wolltest du mal erzählen, wie lange bist du da und wie kamst du hin?
Ja, tatsächlich bin ich noch gar nicht so lange Mitglied. Ich bin erst seit Januar 2022 in Porta Mitglied und seit Juli dann auch im Vorstand aktiv. Ich komme ursprünglich aus der Ortsgruppe Enger-Spenge, da bin ich heute auch noch Mitglied. Das ist quasi ja mein Heimatverein, würde ich mal so sagen.
Und du fühlst dich wohl? Kannst dir vorstellen, hier mit den Jungs noch weiterzumachen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also man hat natürlich immer Spaß, man sieht immer neue Leute, trifft wieder Freunde. Doch. Ja.
Schön. Tommy, wann hat es dich dorthin verschlagen?
Ja, bei mir hat das denn klassisch angefangen. Das war vor 23 Jahren, 2000 muss das so gewesen sein. Da habe ich da einfach angefangen zu schwimmen. Und dann auch irgendwann Rettungsschwimmer gemacht. Und dann, glaube ich, auch als erstes Richtung Ausbildung gegangen. Also Rettungsschwimmausbildung. War dann eine Zeit lang Jugendwart. Habe mich um die Jugendabteilung gekümmert. Und bin dann so in den Vorstand reingerutscht, sage ich mal, und dann ja, bis zum Vorsitzenden jetzt. Und da hat man halt in der Zeit alles mitgemacht, ne? Also Glasrufenschutz, Wasserrettungsdienst. Ja, die Zeit vergeht ganz schön schnell.
Das sag ich dir. Zack, sind wir alt. Ja. Flo, was würdest du sagen? Wann hast du angefangen?
Genau, wie du es ansprichst, zack, ist man alt. Ich bin jetzt 27 Jahre und 4 Wochen alt und ich bin 27 Jahre und 2 Wochen in diesem Verein. Ach so.
Mit wurde, Pampers bist du schon.
Genau,
da,
wurde quasi in den Verein mit reingeboren, dadurch, dass meine Eltern bzw. mein Vater sehr aktiv waren. Bin ich im Grunde in diesem Verein aufgewachsen. Als kleiner Steppke habe ich, glaube ich, mit 1,5 unser auch noch heutiges Rettungsboot, die Albatros, getauft. Bin da Taufpate. Und ja, wenn man in so einem Verein oder in diesem Verein so aufwächst und schon sein Leben lang irgendwie da aktiv ist, selbst wenn man keine Lust mehr hätte, könnte man überhaupt gar nicht aufhören. dementsprechend, was ich anfangs schon sagte, so, ne, Mädchen für alles, egal was anfällt, irgendwo ist man immer und ja, es macht einfach super viel Spaß, letztendlich über die Jahre zu sehen, wie es, also wie sich manche Bereiche weiterentwickeln. Manchmal hat man halt auch Rückschläge, probiert diese dann wieder zu ändern, baut sie weiter auf oder aus. Und ja, es ist halt einfach schön, als Gemeinschaft in der heutigen Gesellschaft irgendwie noch was Gutes zu machen und zu schaffen. Und letztendlich sind so Dinge wie zum Beispiel die Hochwassereinsätze, wo man den Personen dann geholfen hat, wo man eventuell nur ein Bettlaken, wo Danke den Helfern draufsteht, sieht. Das geht schon unter die Haut. Oder wenn du ein Kind im Schwimmbad hast, was anfangs gar nicht schwimmen konnte und dann am Ende freudestrahlend mit dem Seepferdchen in der Hand nach Hause geht. Ja, das motiviert einen schon sehr, die ganze Geschichte zu machen.
Ja, glaube ich, ne? Weil viele, ich denke mal auch Kinder, viel Furcht auch vielleicht vor dem Wasser haben. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit Kindern und Wasser?
Ja, das sieht man denn häufig bei den Anfängerschwimmkursen. Das geht von bis. Das geht Kinder, die Angst haben, also mehr Angst haben sollten, aber keine Angst haben, also einfach ins tiefe Becken reinspringen und gar nicht schwimmen können, bis hin zu Kinder, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben irgendwann mal. Gerade so vielleicht auch im Urlaub an der See, denn die Wellen können ja dann auch schon gerade für die kleineren Kinder ein bisschen gefährlicher werden. Und da muss denn schon ein bisschen Arbeit erbracht werden, diese Kinder an das Wasser zu gewöhnen. Auch gerade schwieriges Thema, das Gesicht unter Wasser denn, also auch abzutauchen und so. Und da haben wir im Bereich des Anfängerschwimmens eine Ausbilderin, die ist selber Kindergärtnerin und die macht das hervorragend. Also auch wenn es vielleicht manchmal 2-3 Stunden länger dauert, aber im Endeffekt können sie irgendwann alle schwimmen.
Ja, denke ich. Ist das so dein Geheimtipp, dass du sagst, okay, wenn Eltern die Kinder jetzt ans Wasser ranführen wollen, dass sie einfach viel Geduld auch mitbringen sollen?
Ja, also klar muss man Geduld haben. Man sollte die Kinder nicht zu etwas zwingen. Ne? Das ist schwierig und je nachdem, wie sie die Einstellung haben zum Wasser, kann es ein bisschen dauern.
War bei euch die Einstellung zum Wasser, du bist ja Flo reingeboren ins Wasser, bist ja getauft eigentlich schon mit der DLRG. hast du damals andere Erfahrungen gemacht oder ist die Erfahrung mit Wasser auch gleichbleibend? Oder sind Dinge auch passiert, wo du sagst, ja, das hat irgendwie meine Einstellung auch so ein bisschen noch geändert?
Nee, also ich kann mich tatsächlich auch nicht mal an Erzählungen von meinen Eltern erinnern, dass sie irgendwie mal gesagt hätten, nee, Florian, anfangs mochtest du Wasser nicht so. Ich scheine da drin wirklich ziemlich aufgegangen zu sein. Also jeder hat so sein Steckenpferd quasi im Wasser. Ich persönlich muss sagen, ich schaffe mein Rettungsschwimmabzeichen in Silber alle 2 Jahre, auch ohne Training. Das ist nicht das Problem. Aber muss ich auch ehrlich sein, es gibt auch Sportarten, die ich lieber mache als Schwimmen. Ne, ich bin außerhalb der DLRG auch sehr viel auf dem Boot und als Wassersportler unterwegs, auf dem Wakeboard zum Beispiel. Aber eigentlich, Hauptsache, es hat irgendwas mit Wasser zu tun. So, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, ich könnte es für mich niemals im Sommer verantworten, in die Berge zu fahren, weil es einfach nicht mein Ding ist. Ich muss irgendwo an die See, an den Strand, aus Wasser schauen, im Wasser sein, ein bisschen rumplanschen, wie auch immer. Also so großartige negative Erfahrungen mit Wasser habe ich, glaube ich, nie gemacht. Irgendwie, dass man mal runtergedrückt wurde oder sowas, das haben ja auch viele Leute. Ich fühle mich einfach wohl.
Ja, Nadine. Hast du Erfahrungen, Kindheitserfahrungen mit dem Wasser?
Tatsächlich auch gar nicht. Also schon als Kind war ich auch im DLRG quasi in enger Sprenge. Ich glaube, ich bin mit 6 oder 7 Jahren eingetreten und war dann so bis zum Jugendalter auch aktiv. Dann sind die Freundinnen halt weggegangen. Dann war das alles auch für einen selber eher langweilig und blöd. Aber jetzt auch wieder macht es mir wieder Spaß, ins Wasser einzutauchen. Aber die Einsätze machen halt auch Spaß. Man kann seine Fähigkeiten immer unter Beweis stellen und sein Wissen ständig erweitern. Das ist schon gut.
Habt ihr im Winter jetzt zur Winterzeit auch viel zu tun? Werdet ihr da auch oft zu Einsätzen gerufen? Oder ist es wirklich so Sommersaison?
Ja, dadurch, dass wir in Porta halt hauptsächlich diese Großveranstaltungen etc. oder zum Beispiel das Porta-Bad oder in Teilen auch den großen Weserbogen betreuen, ist es momentan natürlich noch so, dass wir hauptsächlich im Sommer gefordert sind. Ne? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass nicht im Winter die nächste Hochwasserkatastrophe ansteht, dann hätten wir natürlich auch im Winter was zu tun. Wie das dann in Zukunft aussieht, wie sich diese Geschichte mit der öffentlichen Gefahrenabwehr entwickelt, das wird sich dann zeigen. Dann müssen wir halt mal schauen, wie sich das politisch weiterentwickelt. Dann wären wir vermutlich auch im Winter aktiv. Wir machen natürlich auch für uns Winterübungen, wenn sich die Seen dazu anbieten, zum Beispiel zugefroren sind, machen wir Eisrettungsübungen etc. Allerdings muss man auch gestehen, haben wir durch die Schwimmausbildung montags und donnerstags eigentlich schon relativ viel zu tun dafür, dass man das neben dem Job her macht. Da fährt man im Winter die praktische Ausbildung schon etwas runter, ne? Weil irgendwo brauchen die Leute natürlich auch ihren privaten Ausgleich. Und natürlich haben wir vorhin auch darüber gesprochen, dass es schon Freizeit ist, aber Freizeit im Dienst der Öffentlichkeit oder Freizeit sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, ne?
Ja, sicher. So, die letzten Einsätze, was ist euch so in Erinnerung geblieben? Wo wart ihr da unterwegs? Was habt ihr gemacht?
Also die letzten Einsätze, also was mir wirklich immer noch in Erinnerung geblieben ist, das hatte Florian eben nämlich auch angesprochen. Da kommen dann die Erinnerungen wieder hoch. Schon länger das erste Hochwasser, wo wir tätig waren, also Sachsen-Anhalt 2013. Wir sind 2010, haben wir bei uns in der Ortsgruppe angefangen, den Katastrophenschutz aufzubauen. Und 3 Jahre später waren dann also auch schon das Material soweit da und die Ausbildung für die Kameraden. Und dann sind wir eine Woche, glaube ich, waren wir, ne, Florian nickt, ja, eine Woche waren wir da. Und das war für uns alle natürlich aus der Ortsgruppe jetzt der erste große Einsatz. Und was Florian eben angesprochen hat, wir standen da an der Tankstelle und dann kamen einfach wildfremde Leute und haben Danke gesagt. So, einfach so. Und dann, wenn da an den Fenstern Bettlaken hingen mit Dankeschön an alle Helfer, solche Sachen, die bleiben schon in Erinnerung, ne? Oder wenn man stehen bleiben muss mitten auf der Kreuzung in der Innenstadt, weil ein Hubschrauber gerade vor dir landet, der irgendwelche Sandsäcke aufnehmen muss und so. Sowas bleibt in Erinnerung, solche Einsätze, ja.
Ich war dann letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, dann halt auch im Ahrtal im Einsatz oder die Ortsgruppe war da im Einsatz und dort bin ich auch mitgefahren. Da waren wir erstmal für 24 Stunden angefordert. Das Ganze hat sich dann ein bisschen länger gestaltet. Letztendlich waren es, glaube ich, 36 Stunden oder sowas gegen in die Richtung. Und was mich da sehr geprägt hat, ist, dass es dieser Kontrast zu 2013, ja, dass der Kontrast einfach sehr stark war. 2013 ist das Wasser gekommen und das Wasser stand und man musste die Leute quasi evakuieren und aus ihren Häusern rausholen und schauen, dass man irgendwie die Infrastruktur dort sichert. Im Ahrtal sind wir hingefahren, aber als wir da waren, war das Wasser schon wieder weg und man ist in eine riesige, zerstörte Landschaft gekommen. Und man hat sich quasi gefühlt wie im Krieg. Also wir hatten mitten in der Nacht um 2:30 wurden dann natürlich Notunterkünfte aufgebaut und die Menschen sind aus ihren zerstörten Häusern gekommen. Und da habe ich eine junge Mutter mit ihrem Kind, ein Kind auf dem Arm gesehen und ein Kind an der Hand. Die Mutter selber hatte keine Schuhe an und taperte da durch den Schlick und den Matsch. Und das ist einfach, also diese Dimension, die das Ganze erreichen kann, das ist fast nicht greifbar, ne? Oder wenn man sich überlegt, okay, hier ist eine Wiese und da ist eine Steinplatte. Und dann überlegt man sich, warum steht hier mitten auf einer Wiese eine Steinplatte? Und irgendwann wird einem bewusst, oh, das ist das Fundament eines Hauses, weil bis vor 20 Stunden stand hier noch ein Haus. Also das bleibt einem schon im Kopf, ne?
Gewaltige Kräfte, auf die man überhaupt nicht einwirken kann, sondern einfach nur hofft, dass die Zerstörung nicht zu groß ist, die sie dann halt hinterlässt, ne, im Endeffekt. Genau. Ne? Ja. Ja, was sind so die häufigsten Einsätze hier so? Wo werdet ihr dann hingerufen?
Ja, also nach wie vor, die meisten Einsätze sind im Grunde diese geplanten Einsätze, wie die Großveranstaltungen zum Beispiel, wo man wirklich zu alarmiert wird in der DLRG, zumindest in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise hier im Kreis Menden-Lübbecke, sind dann die großen Katastrophenschutzeinsätze. Wenn sich diese ganze Geschichte mit der öffentlichen Gefahrenabwehr weiterentwickelt, dann könnten das natürlich auch Sucheinsätze zum Beispiel werden oder wenn jemand tatsächlich ertrunken ist, da muss man ja mal gucken, wie schnell kommt man als so eine rein ehrenamtliche Organisation irgendwo hin. Da ist die Feuerwehr, die berufstätig ist, dann meist natürlich schneller. Aber momentan ist es primär so, dass wir diese geplanten Großveranstaltungen absichern. Und wenn da zum Beispiel ein Drachenboot kentert, eine Person ins Wasser geht und von den Freunden vermisst wird, da werden wir dann tätig und suchen und im besten Fall retten wir die Person dann noch.
Ja, das wäre schon gut. Jetzt, wenn ich mir überlege, wir haben ja die Weser hier vor der Tür. Sind da nicht im Sommer ganz viele, die sich dorthin verirren zum Schwimmen, wo ihr dann mal mit dem Boot hinterherfahren müsst und die da wieder rausfischen müsst?
Es hält sich in Grenzen. Also in den letzten 2 Jahren ist es, wenn man sich die Einsatzzahlen der Feuerwehren zum Beispiel anguckt, ist es schon mehr geworden, wie die so im ganzen Kreis Mendelbücke ausgerückt sind, ob in Kanal, Weser oder den anliegenden Seen hier. Und also für uns ist es ein Rätsel, aber ein sehr, sehr freudiges Rätsel, dass es in den letzten, ja, ich behaupte jetzt einfach mal Jahrzehnten, so wenige Ertrinkungs- und Wasserrettungseinsätze hier in der Region gab. Weil wir haben, wenn man sich Porta mal anguckt, überall sind Baggerseen, überall sind Möglichkeiten, wo Kinder oder auch Erwachsene, man muss jetzt ins letzte Jahr gucken, wo gerade die 2 Personen dort untergegangen sind in Kostedt, dass da so wenig passiert ist in den letzten Jahren. Also für uns ist das an sich eine sehr schöne Sache, ne, dass wir halt eigentlich gar nicht alarmiert werden müssen. Ne? Es hält sich in Grenzen. Also wenn man mal unterwegs ist mit dem Boot, ne, also es könnten sich natürlich auch technische Hilfeeinsätze ereignen auf der Weser, allerdings ist da halt auch wieder so eine Sache. Ne? Wie schnell kann die ehrenamtliche Organisation da sein oder ist dann vielleicht doch auch eher eine berufliche Organisation schneller da? Aber die meisten Sportbootfahrer zum Beispiel, wenn sie einen Motorschaden haben oder so, die winken sich gegenseitig ran und dann zieht das eine Sportboot das andere Sportboot da weg. Und wir können da eigentlich nur durch Zufall arbeiten, zumindest momentan.
Jetzt denke ich mir, okay, vielleicht wäre es ganz hilfreich, einfach mal auch so Tipps zu hören, wenn man wirklich mal irgendwie im Urlaub immer meist, ne, Luftmatratze verschwunden, man ist da irgendwie auf dem offenen Meer und einen überkommt die Panik. Was würdet ihr sofort raten? Was ist dann zu tun?
Ja, also ganz wichtig ist erstmal selber Ruhe zu bewahren, um auch Kraft zu sparen. Das ist natürlich immer ganz einfach gesagt. Die meisten fangen direkt an, wie wild zu paddeln. Aber je mehr man in Panik gerät, desto mehr Kraft geht halt auch verloren und desto schneller ist man dann halt auch außer Atem und hält sich nicht mehr oben. Ganz wichtig halt Ruhe bewahren, laut um Hilfe rufen, auf sich aufmerksam machen, dass halt auch jemand zur Hilfe kommen kann oder halt auch Hilfe geholt werden kann.
Einen Tipp habe ich da auch noch, gerade für die Eltern. An den Nord- und Ostseestränden gibt es ja auch Strände, die dann bewacht werden und die DLRG bewacht da auch einige Strände. Und man kann gerade für Kinder, kann man sich an diesen DLRG-Stationen so ein Armband holen und die Kontaktdaten hinterlegen. Und wenn das Kind mal verschwindet, das kann ja auch mal passieren, und jemand findet das und sagt im Rettungsschwimmer Bescheid, kann man anhand des Armbandes einfach denn das zurückverfolgen und dann die Eltern erreichen. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich mitgeben möchte. Viele wissen das, glaube ich, nicht, dass es sowas gibt.
Sehr gut. Ja, ihr betreut Jugendgruppen. Ab wann kann man bei euch anfangen mitzumachen?
Also mitmachen kann man ab der Geburt. Das geht.
So wie Flo, genau.
Genau, so wie Florian. Wenn man aktiv so in den Bereich Wasserrettungsdienst gehen möchte, ist, sage ich so mal, 15 Jahre, dass man auch wirklich so als Praktikant und in Richtung Wasserrettungsdienst geht. Aber auch wir wollen gerade in der Zeit davor, da ist dann oft irgendwie so ein bisschen Flaute, wo dann auch die Jugendlichen sich vielleicht ein bisschen mehr aktiv beteiligen wollen. Da ist nicht so viel los und da wollen wir gucken, dass wir da ein bisschen mehr anbieten können.
Jetzt kann man bei euch ja auch ein Schwimmabzeichen machen. Ich kann mich noch vage an meine Schwimmabzeichen. Also ich habe es gerade so bis Bronze, glaube ich, geschafft. Seepferdchen, dann Bronze, ne? Ja, war aufregend. Aber dann war ich auch nicht mehr dabei. Denkt ihr, das wäre schon wichtig, dass man im Erwachsenenalter dann auch mal weitermacht?
Ja, auf jeden Fall. Warum war denn bei Bronze Schluss, ist jetzt die Frage.
Keine Nachfrage mehr und kein Bedürfnis. Nochmal ein paar Bahnen irgendwie zu tauchen oder
so. Ich finde, das ist so wie beim Erste-Hilfe-Kurs. Das ist ja auch oft so, den macht man mit dem Führerschein und dann nie wieder. Und auch gerade wir, weil wir auch Erste-Hilfe-Kurse machen, ne, dann kriegt man schon mit, wie viel die Leute denn halt auch über die Zeit vergessen, was ja völlig normal ist, oder auch Neuerungen gar nicht mitkriegen. Und mit dem Schwimmen ist es ähnlich. Es ist, man muss ja nicht unbedingt ein Schwimmabzeichen haben, wenn man regelmäßig schwimmen geht. Hat man ja auch eine Routine und Sicherheit und auch eine Kraft dann halt auch entwickelt. Ne? Aber klar, wenn man da Interesse hat und sagt, ich möchte auch vorbereitet sein, falls etwas passiert, wir bieten Rettungsschwimmkurse auch für Nichtmitglieder an, wo man denn innerhalb eines Monats denn in allen Fertigkeiten unterrichtet wird und dann ein Rettungsschwimmer werden kann.
Also das höchste Abzeichen, ein Rettungsschwimmer?
Genau, der Rettungsschwimmer gliedert sich dann noch in der Bronze, Silber, Gold Und Rettungsschwimmer Gold ist dann das Höchste, was man erreichen kann.
Okay, was muss man dafür können?
Ja, das kann Nadine, glaube ich, ganz gut erzählen.
Ja, Nadine, du hast den, ja?
Nee, ich habe den tatsächlich nicht. Ich habe nur das deutsche Rettungsschwimmbezeichnung Silber. Ja, für Gold muss man unter anderem Flossen schwimmen, schleppen in Kleidung, transportieren von Menschen, Strecken tauchen und auch tief tauchen, sich aus Umklammerungen lösen, wenn zum Beispiel ein Mensch droht zu ertrinken. Die greifen auch nochmal anders dann an die zu, ja, an die rettende Person quasi, dass man sich aus solchen Umklammerungen auch einfach lösen kann.
Ja, und da hat man jetzt schon gemerkt, dieses Rettungsschwimmabzeichen Gold. Nadine sagte, sie hat das nicht, ich habe das auch noch nie gemacht und Florian schüttelt auch den Kopf. Wir haben das alle drei noch nie gemacht und als Ausbilder und Prüfer habe ich das, glaube ich, auch erst in einigen Jahren erst zweimal abgenommen. Also dieses Rettungsschwimmabzeichen Gold, das ist so das Nonplusultra, das kann man machen, aber viele scheitern bei diesem Tauchen, bei diesem Streckentauchen.
Ja, das sind 30 Meter Streckentauchen, dabei von 10 kleinen Ringen oder Tellern, die auf einer Strecke von 20 Meter in einer höchstens 2 Meter breiten Gasse verteilt sind, mindestens 8 Stück aufzusammeln.
Ja, also das ist ein großer Punkt, den für viele schwierig sind.
Vielleicht überleben das die meisten auch. Es gibt nicht so viele, die das haben.
Aber man muss sagen, das Rettungsschwimmabzeichen Silber, das ist der Standard. Alle Ausbildungen innerhalb der DLRG kann man damit machen. Man kann damit in Freibädern, in Schwimmbädern unterstützend werden. Und an der Küste braucht man auch das Rettungsschwimmzeichen Silber. Also das ist quasi das Standard, ne? Deswegen jetzt vielleicht gar nicht so entmutigen lassen von den Sachen, die man da alle braucht. Man kann sich einfach die DLRG-App runterladen oder auf unsere Homepage gehen und da sieht man dann genau, für welche Schwimmabzeichen man was braucht.
Ja, guter Tipp auch, dass ihr eine eigene App habt, wo man sich mal so ein bisschen mit der DLRG connecten kann und schaut. Ja, aber die meisten fangen ja, wie gesagt, beim Seepferdchen an. Erzähl mal, was muss man dafür können?
Ja, das Seepferdchen, eigentlich nicht mehr so viel im Vergleich von dem, was Nadine gerade gesagt hat. Aber gerade da ist natürlich die Hemmschwelle, was man überwinden möchte, ist das tiefe Wasser und auch unter Wasser zu gehen. Also 25 Meter zu schwimmen, das hat sich auch nicht verändert. 25 Meter am Stück ohne festzuhalten und dann muss man einen Gegenstand heraufholen. Aus dem schultertiefen Wasser. Ja.
Ja. Und. Ist überschaubar.
Ja.
Das kriegt man.
Das, ein Punkt noch: Baderegeln.
Ja.
Das ist so ein Klassiker. Baderegeln, aber sollte man wissen, ne? Nicht mit vollem Magen ins Wasser und vorher duschen. Also.
Beckenrand springen und so.
Ja, genau.
Ja, was, wo sich keiner dran hält, wollen wir noch mal sagen. Aber
ja.
Sollte man halt eigentlich machen. Ne? Ja, jetzt möchte vielleicht mein Kind Seepferdchen machen, meldet sich dann bei euch dann an. Wo kann man das hier jetzt machen, in Minden am besten oder in Porter?
Ja, also in Porter sind es wir und noch der KSC, der andere Schwimmverein im Porterbad. Wir bieten Anfängerschwimmkurse, also Seepferdchenkurse an. Die DLRG Minden bietet auf jeden Fall auch Seepferdchenkurse an. Und jetzt gerade mit der Corona-Pandemie, mit der Pause, unsere Warteliste hatte die 150 Kinder gesprengt. Wir arbeiten das jetzt peu à peu ab, aber es dauert auch immer so ein bisschen. Also unsere Ausbilderinnen im Bereich Anfängerschwimmen sind da sehr motiviert, legen extra Stunden ein, um die Kinder da das Schwimmen beizubringen. Aber man hat teilweise 10-Jährige, 11-Jährige, die nicht schwimmen können. Und man muss da jetzt wirklich ran. Also wenn jemand Interesse hat, das Kind da anzumelden, auf unserer Homepage findet man dazu alle Informationen. Man kann sich dann melden bzw. dann auch in die Warteliste eintragen lassen. Und ab 5 Jahren machen wir die Anfängerschwimmkurse.
Sehr schön. Würde ich einfach den Link mal in die Shownotes packen. Jeder, der Interesse hat. Und ein bisschen Puste mitbringt, weil es ja ein bisschen dauern kann, aber kann sich auf jeden Fall bei euch schon mal anmelden. Das ist ja schon mal
gut. Ja, letztendlich möchte ich an der Stelle dann auch nochmal darauf hinweisen, dass man bei uns ja auch nicht nur als Kind anfangen kann, sondern auch als junger Erwachsener oder als allgemein Erwachsener und in der Schwimmausbildung mit tätig werden kann, ne? Weil Ehrenamt ist heutzutage irgendwie ziemlich auf dem absteigenden Ast, weil natürlich alle Personen ihre Rechnungen bezahlen müssen. Allerdings suchen wir auch stetig einfach Personen, die uns, also das bestehende Team, unterstützt, selbst wenn diese Person selbst kein Schwimmabzeichen hat oder so wie du zum Beispiel nur Bronze hat, aber sagt so, Mensch, komm, ich habe noch ein bisschen Zeit über, montagsabends kann ich mal 2 Stunden opfern, um vielleicht ein paar Kindern mit zuzugucken beim Schwimmen, weil vier Augen sehen immer mehr als zwei und da suchen wir halt auch immer Personal, weil es ist halt zugegeben relativ knapp an Ausbildern etc. Oder wenn man auch einfach sich in einem Verein aktiv betätigen möchte und wenn man sagt, ich kann nicht schwimmen oder nee, Menschenrettung ist nicht so meins, wenn man Bock hat, einfach in einem Verein zu arbeiten, das Bootshaus mitzupflegen oder das Vereinsheim mitzupflegen oder sowas, solche Menschen suchen wir halt auch jederzeit. Das würde dem Rest, der sowieso montagsabends und donnerstagsabends da steht und am Wochenende bei Großveranstaltungen steht, würde das viel Arbeit abnehmen. Und da sind wir immer sehr, sehr froh, wenn sich Personen melden, die sagen, ach komm, ich habe mal Bock auf was Neues. Da sind wir nun wirklich der letzte Verein, der sagt, nee, du kannst hier nicht nur hinkommen, wenn du auch schwimmst.
Genau, einfach montags bei uns beim Training vorbeikommen. Die Zeiten stehen auch auf der Homepage. Und wenn man Lust hat, man kann in 3 Minuten online Mitglied werden, sind natürlich alle gerne eingeladen.
Da hoffen wir für euch auf tolle neue Mitglieder, dass sie euch unterstützen und ihr in der Gemeinschaft, ja, Gutes tut und viel Spaß habt. Ja, was ist jetzt für euch das Besondere an der DLRG? Was denkt ihr, unterscheidet euch vielleicht auch von anderen Ehrenämtern?
Ja, also erstmal ganz klar die Gemeinschaft. Man verfolgt irgendwie halt trotzdem zusammen noch ein Ziel. Es ist immer schön auf Einsätzen, die Kameraden aus den anderen Gruppen auch wiederzusehen und gemeinsam Zeit zu verbringen und halt Spaß gemeinsam an der Sache zu haben.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also jetzt gerade, wenn man auf Übung ist, die dann ja in ganz Nordrhein-Westfalen vielleicht sind, oder wenn man auch mal weiter weg ist, denn in Einsätzen, überregional, DLRGler, die verstehen sich meistens untereinander. Und gerade, wenn sie ein Ziel haben, dann arbeiten die auch gut zusammen. Und diese Gemeinschaft, die ist sehr stark und man fühlt sich da immer gut aufgehoben.
Ja, genau. Also es ist halt ein großes, großes Team und viele. Ich meine, wir sind die weltgrößte Wasserrettungsorganisation. Du kannst Menschen kennenlernen oder kannst mit Menschen zusammenarbeiten, die aus Bayern oder sonst wo kommen, hast die vorher noch nie gesehen, aber irgendwie bist du mit denen direkt auf einer Wellenlänge und da möchte dir halt keiner irgendwie die Butter vom Brot nehmen oder sowas, sondern du bist direkt ein Team und hast gefühlt direkt einen neuen, super guten Kumpel gefunden, obwohl man sich erst 5 Minuten kennt. Und ich glaube, dass betrifft zwar die meisten Hilfsorganisationen, aber wenn man jetzt mal weggeht von zum Beispiel normalen Sportvereinen wie Fußball, Handball, Tennis, whatever, hat die DLRG halt ein sehr, sehr großes Spektrum, was man machen kann. Und jeder findet, glaube ich, bei uns irgendwo seinen Part, wo er sich zu Hause fühlt. Wenn es kein Sport ist, ist es das Handwerkliche oder ist es die Erste Hilfe oder ist es Autofahren mit Anhängern oder der Wassersport oder was auch immer. Und letztendlich ist es bei uns halt sehr schön, dass man ganz oft abends nach dem Training oder nach Dienstabenden etc. noch zusammensitzt, lustige Gespräche hält und da auch wirklich Freundschaften fürs Leben entstehen.
Das hört sich ja schon fast romantisch an bei euch. Das ist schön zusammen. Nein, schön. Ich denke, also klar, Team und Zusammengehörigkeit, ne? Das Teilen gemeinsamer Interessen, das setzt das natürlich alles voraus. Und ja, führt natürlich auch wieder Leute zusammen, die sich anderswo ja wahrscheinlich nie begegnet wären. Das ist ja auch so eine schöne Zusammenführung dann, ne? Ja, jetzt habe ich mir auch überlegt, wisst ihr, Wasser gefriert ja auch, wenn es kalt ist. Wir haben ja toi 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 ganz viel Glück, dass dieser Winter bislang nicht so eisig kalt war, dass hier irgendwas gefriert. Was ist denn, wenn jetzt jemand einbricht? Da seid ihr ja dann auch, würdet ihr dann auch dazu gerufen werden?
Im Verlauf würden wir dann auch dazu gerufen werden, genau. Ja, letztendlich muss so eine Eisstärke halt auf jeden Fall tragend für Menschen sein. Und nach ein, zwei Tagen Frost, und ich meine, Frost ist bei uns ja meist so -1 bis -2 Grad, da friert natürlich kein See und auch erst recht nicht die Weser irgendwie so zu, dass das ein Mensch halten kann. Man sagt ja für Seen zum Beispiel oder stehendes Gewässer 15 cm Eisstärke, für fließendes Gewässer mindestens 20 bis 30 cm. Und da kann man erstens primär den Tipp geben, niemals auf ein Gewässer oder auf ein zugefrorenes Gewässer gehen, was nicht offiziell freigegeben ist von der Kommune oder dem Kreis. Wenn man es dann doch betritt und dieser See dann doch bricht, wenn man da drauf sein sollte, ist das Allerwichtigste im Grunde auch erstmal Ruhe zu bewahren. Also ich sagte das vorhin schon einmal, dass wir Eisrettungsübungen gemacht haben, am großen Weserbogen zum Beispiel. Und der Moment, wo man dann schon mit Neopren bzw. Überlebensanzug einbricht, ist kein schöner. Man kommt da nur sehr schwer raus. Sobald das Eis anfängt zu knacken, sollte man sein Gewicht entweder auf eine möglichst große Fläche verteilen und sich vielleicht sogar schon hinlegen oder zumindest die Arme abspreizen, sodass der Körper im Grunde aussieht wie ein T, sodass man auf gar keinen Fall mit dem Kopf unter Wasser gerät und somit auch unter die Eisfläche, weil das ist meist das Todesurteil. Sobald die Person mit dem Kopf unter die Eisfläche gerät, findet sie dort nicht mehr raus. Und dann ertrinkt man. Das Zweitgefährliche ist dann natürlich die Unterkühlung, weil aus einem Eisloch kommt man auch sehr schlecht wieder hinaus, da das Eis einfach immer weiter einbricht, wo man sich quasi abstutzen möchte. Da ist man meist auf andere Hilfe angewiesen. Das soll allerdings nicht heißen, dass jemand unerfahren ist, der sowas noch nie gemacht hat und auch erst recht keine Hilfsmittel hat, dieser Person auf dem Eis dann zur Hilfe kommt, sondern natürlich sofort den Notruf absetzen über die 112, irgendwie vielleicht lange Äste oder Stöcker oder sowas nehmen, um der Person vielleicht einen festen Punkt zu halten, wo die Person sich festhalten kann und das mit externer Kraft dann rausgezogen wird. Ansonsten machen wir oder andere Hilfsorganisationen oder die Feuerwehr das so, dass es entweder Eisschlitten gibt oder mit verschiedensten Leitern oder auf jeden Fall flächenvergrößernden Utensilien auf dem Bauch zu der Person hinrutschen, diese Person dann greifen und dann vom Eis oder aus dem Eis möglichst retten. Wenn das Ganze passiert ist, sollte man allerdings auch nicht sein Auto daneben stellen, das auf 25 Grad aufheizen und die Person, die im Wasser lag, in das Auto setzen und möglichst schnell aufheizen. Nein, das führt vermutlich dann am Ende zum sogenannten Afterdrop, dass das kalte Blut aus den Extremitäten im Grunde wieder in den Körper gepumpt wird und das Herz dann einen sogenannten Kälteschock bekommt und dann auch die Arbeit einstellt. Das möchte man natürlich nicht. Man sollte die Person ausziehen, in einen mild geheizten Raum oder in eine mild geheizte Umgebung geben, beziehungsweise am besten dem Rettungsdienst übergeben. Das ist sowieso das Allerwichtigste.
Ja, das stimmt. Immer direkt Notruf wählen. Jetzt, welche Wassertemperatur würdest du sagen, ist jetzt für den Körper, den menschlichen Körper gefährlich?
Gefährlich ist so eine Sache, je nachdem, wie viel Zeit man darin verbringt, ne? Also wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel in der Therme oder sowas sind, geht man auch ganz gerne mal in Wasser, was nur 15 Grad hat, um sich danach dann in Wasser zu legen, welches 35 Grad hat. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Dreiviertelstunde in einem See bin, der beispielsweise nur 15 Grad hat, ist das natürlich schon gefährlich, im Gegensatz zu der Zeit in der Therme. Das kann man gar nicht so genau sagen. Ne? Also man sollte schauen, wie verhält sich der jeweilige Körper. Ne? Ich persönlich bin jetzt sehr schlank. Personen, die etwas stämmiger gebaut sind, die haben noch ein paar mehr Reserven, um das zu kompensieren. Aber das kann man gar nicht so genau sagen. Wichtig ist halt, die Zeit danach langsam wieder aufzuwärmen und auf seinen eigenen Körper zu hören in dem Fall.
Spannendes Thema Wasser, auf jeden Fall. Schön, dass ihr euch darüber ja gefunden habt. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr, wenn ihr Zeit habt, noch macht neben der DLRG, wo ihr sagt, oh ja, das könnt ihr auf jeden Fall den Hörern auch empfehlen in Porta bei euch vielleicht? Wohnt ihr alle in Porta?
Ja, naja, also mal mehr, mal weniger. Nein, also ich wohne die ganze Zeit auch in Porta. Ja, ich muss sagen, mit Arbeit und DLRG ist meine Zeit schon recht ausgefüllt. Und die Zeit, die übrig bleibt, die nutze ich halt dann ganz gerne, um die mit meinen Freunden zu verbringen. Und das sind halt auch viele aus der DLRG. Ja. Aber da geht halt schon fürs Hobby, das vermischt sich dann mit dem Privatleben und Hobby, geht dann viel Zeit drauf, ob man denn da Unterrichte vorbereitet oder alleine irgendwas organisiert und irgendwas versucht auf die Beine zu stellen. Das macht man vielleicht auch einfach, wenn man abends sitzt mit 4, 5 Mann aus dem Verein und sagt, oh, wir müssten ja noch das und das machen. Und dann macht man 2 Stunden Vereinsarbeit. Das ist dann halt einfach so. So viel Zeit bleibt dann nicht mehr übrig. Ne? Aber wenn das Spaß macht, dann kann man das ja auch einfach gerne machen.
Das ist einfach dann weniger Arbeit, das ist schon so.
Genau.
Ne? Ja, ein Miteinander, dann kann man das mal eben auch noch einschieben und besprechen.
Ja, nebenbei macht man halt, wir ertappen uns immer wieder dabei, okay Leute, lass jetzt heute mal nichts für einen Verein machen und dann sitzt man auf dem Sofa und quatscht über mir nichts, dir nichts oder ist halt unterwegs, wir sind alle, hatten wir ja vorhin schon erzählt, recht wassersportaffin und haben natürlich irgendwie auch noch andere Hobbys. Ich zum Beispiel auch privat mit dem Sportboot unterwegs, wo wir halt im Sommer auch sehr viel Zeit zum Beispiel in Petershagen auf der Wasserskistrecke verbringen oder mit dem Boot aus Petershagen nach Rinteln zur Bodega fahren. Das sind natürlich immer coole Aktionen, aber dann fährt man doch wieder irgendwo lang, sieht irgendwas und sagt sich, da könnte man mal eine Übung machen. Also es vermischt sich halt alles, aber das ist halt sehr schön. Na, da, man fühlt sich halt dadurch, dass man in der DLRG, gerade in Porta Westfalica, was ja doch eine gerade landschaftlich sehr markante Stadt ist, verbringt man an vielen Orten gerne viel Zeit und verknüpft da immer sehr viel. Ja? Aber es geht auch ohne die vier Buchstaben.
Ja, danke für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Ich denke, das verleitet schon mal bei euch, auf die Homepage zu klicken und mal gucken, zu schauen, was für ein Schwimmabzeichen denn als nächstes für uns anstehen würde. Und ja, wie man euch natürlich auch unterstützen kann. Ne, dazu rufen wir natürlich von der News gerne auf, euch zu kontaktieren und ja, euch Hilfestellung zu geben, wo die Zuhörer nur können. Ja, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Liebe.
Ja, danke schön, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, macht's gut und auf bald.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin, mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@news-dasmagazin.de oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.